Hallo, jetzt wollte ich gerade der Gewohnheit nach schon guten Abend sagen. Guten Morgen. Ich habe ein Thema mitgebracht und habe es genannt, gemacht für zwei Welten, worin lebst du? Gemacht für zwei Welten, worin lebst du? Wir leben ja zum einen hier in dieser sichtbaren Welt. Das ist das, was wir sehen, das, was wir hören, das, was wir greifen können, das, was so im Natürlichen uns umgibt. Aber es gibt auch eine geistliche Welt. Das hat jeder von euch schon mal gehört. Ja, ihr wisst das. Wir leben nicht nur in dieser sichtbaren Welt, sondern wir leben auch in der unsichtbaren Welt. Und manchmal scheint uns das, was wir sehen können, viel realer zu sein und viel näher zu sein als das, was wir nicht sehen können. Kennt ihr das? Geht es euch auch manchmal so? Genau, aber Gott möchte uns daran erinnern, dass diese geistliche Welt, die unsichtbare Welt, dass die genauso real ist wie die sichtbare Welt. Das, was wir nicht sehen können, was wir im Glauben ergreifen, das ist genauso existent, es existiert genauso, die ist genauso da wie das, was wir sehen können. Und als wir zu Jesus gekommen sind, als du zu Jesus gekommen bist, als du ihn erkannt hast, ihn zum Herrn in deinem Leben gemacht hast, da sagt die Bibel, dass du in sein Königreich hineingeboren wurdest. Ja, das heißt, dein Geist ist neu geworden, du bist von oben gezeugt, da ist etwas von Gott in deinem Inneren. Und die Bibel sagt, du bist in dieses Königreich Gottes hineingeboren. Und das ist eine geistliche Realität, die man nicht sehen kann. Weil wir sehen jetzt nicht das Königreich Gottes mit diesen Augen um uns, wir sehen es auch nicht mit diesen Augen in uns. Und trotzdem wissen wir, dass es eine Wahrheit ist und dass es Realität ist, weil die Bibel das sagt. Wir sind in sein Königreich hineingeboren. Das ist die geistliche Welt, das ist die unsichtbare Welt, die für uns genauso da ist wie die sichtbare Welt. Und das Starke ist, dass die Bibel sagt, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir Bürger im Himmelreich. Du bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann sagt Gott, du bist ein Bürger in meinem Himmelreich. Bürger des Himmelreichs. Und in Philipper 3, Verse 18 bis 20 steht das nochmal geschrieben. Und das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, als jeder Bürger hat gewisse Rechte. Stimmt's? Wenn wir in Deutschland sind, haben wir gewisse Rechte, die es in diesem Land gibt. Wenn wir in einem anderen Land leben, gibt es andere Rechte. Und die gelten für die Bürger. Und Gott sagt, als du zu mir gekommen bist, als du neu geworden bist, wir sind auch ein neues Volk, ja, was aus ihm geboren ist. Das ist auch, wir haben eine Verbundenheit des Volkes Gottes. Wir sind das Volk Gottes. Und Gott sagt, da ist was Neues in dir. Und als Bürger des Himmelreichs gelten für dich himmlische Rechte. Total genial. Für uns gelten Rechte als Bürger des Himmelreichs. Und im Philipper 3, Verse 18 bis 20, Philipper 3, 18 bis 20 steht: Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht, und das spricht zu uns Gläubigen, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also hier steht, unser Bürgerrecht, das spricht die Gläubigen an, das meint dich und mich. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und Gott sagt, die nur auf das Irdische sinnen. Was ist das Irdische? Das Irdische ist das, was von der Erde ist. Ja, die Bibel erklärt uns dieses Wort auf der Erde, von Menschen gewirkt und vergänglich. Und die Bibel sagt, wenn wir nur auf das unseren Fokus setzen oder unser Vertrauen setzen, was menschengemacht ist, was wir sehen können, was wir anfassen können, was sichtbar ist, dann heißt es, deren Ende wird Verderben sein, weil wir nicht mit Gott rechnen, weil wir unser Vertrauen dann nur auf das setzen, was vielleicht ein Mensch uns sagt oder was wir sehen können oder was ein Umstand uns sagt. Aber Gott sagt so viel weiter darüber hinaus, dein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und für dich gelten himmlische Rechte. Es gibt Dinge im Reich Gottes, geistliche Besitztümer, da werden wir noch so ein bisschen drauf eingehen. Gott sagt, die gelten für dich, die gehören dir, weil du bist ein Bürger in meinem Himmelreich. Und dieses Irdische im Vergleich zu dem Himmlischen, das Irdische beschreibt, wie gesagt, dieses Vergängliche, von Menschen gemachte, Sichtbare. Ja? Und das Himmlische ist etwas Unsichtbares. Das ist etwas, was wir, das ist das, was Gott uns sagt und was wir im Glauben greifen können, was wir nicht immer sehen und nicht mit diesen Augen vor uns haben, was aber genauso da ist. Es ist genauso da, nur unsichtbar, aber real. Und ich finde es genial zu wissen, wir sind nicht abhängig von Umständen. Ich bin nicht abhängig von, was weiß ich, meiner Situation auf der Arbeit, ja, wenn die schwierig ist, dass ich so denke, menschlich gesehen, was weiß ich, ich habe da ein Problem, vielleicht mit meinen, keine Ahnung, ist ein Beispiel, mit meinen Kollegen, und man sieht keinen Ausweg. Oder du kennst andere Problematiken vielleicht oder andere Herausforderungen und wir denken, menschlich gesehen wüsste ich überhaupt nicht, wie es da eine Lösung gibt. Und Gott sagt, wenn wir nur auf dieses Menschliche sehen, da ist auch die Lösung nicht. Und wenn wir nur auf dieses sichtbare Vertrauen und auf das Menschliche vertrauen, wisst ihr, was wir da nur erwarten können? Menschliches, Sichtbares. Aber Gott sagt, wenn du dein Vertrauen auf das Unsichtbare, auf Gott wendest, dann kannst du das Himmlische empfangen. Wenn du Himmlisches erwartest, kannst du Himmlisches empfangen. Wenn du Menschliches erwartest, kannst du nur Menschliches empfangen. Wer von euch möchte Himmlisches empfangen? Ich glaube, alle. Und Gott sagt, das ist etwas, was für uns alle da ist. Wir wissen das, aber wir vergessen das manchmal. Und ich glaube, dass Gott uns das so in Erinnerung rufen möchte, dass er sagt, da sind Dinge für dich da, du bist ein Bürger des Himmelreichs, für dich gelten himmlische Rechte. Und du kannst mit dem, was für Menschen unmöglich machbar ist, mit dem kannst du rechnen, weil es für Gott machbar ist. Für Gott sind alle Dinge möglich. Und Gott sagt, wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, wenn wir im Glauben wandeln, dann sagt Gott, ist sogar dem Glaubenden alles möglich. Nicht, weil wir es schaffen können, sondern weil wir unser Vertrauen dann auf den setzen, der es schaffen kann. Auf Gott. Und Markus 9,23 sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und Gott möchte so sehr, und ich wünsche mir das für mich selbst und für uns, dass wir mit dem rechnen, was bei Gott möglich ist. Dass wir uns das, was er für uns hat, dass wir uns das abholen. Dass wir uns das aneignen, dass wir sagen, für mich gelten himmlische Rechte. Ich darf mit dem Übernatürlichen rechnen, weil ich zu Gott gehöre. Weil du ein Bürger des Himmelreichs bist und diese Rechte für dich gelten. Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, 1 sagt, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also zum einen heißt es ist eine Verwirklichung, ja, das heißt, das, was du glaubst, ist nicht ein Hirngespinst. Wenn du an das Wort Gottes glaubst, wenn du den Verheißungen Gottes glaubst, Verheißung ist so ein biblischer Begriff, bedeutet nichts anderes als Versprechen. Wenn du einer Verheißung glaubst, dann heißt es, du glaubst dem, was Gott dir versprochen hat durch sein Wort. Und die Bibel sagt, dass der Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was du glaubst. Verwirklichung, dass es ins Sichtbare kommt. Und es heißt hier, von Dingen, die man nicht sieht. Und damit haben wir uns ja gerade so befasst, ja, dass wir oft so auf das achten, was kann ich sehen, was sagen mir Umstände, was sagen mir Menschen, was halte ich für wahrscheinlich. Gott sagt, aber der Glaube geht darüber hinaus, weil der baut auf Gott. Und das ist etwas, was wir nicht sehen, aber trotzdem existent ist. Es existiert. Wenn Gott sagt, ich habe Heilung für dich, wir haben viel gehört an den letzten Sonntagen über Heilung, dann ist das ist ein himmlisches Gut, von dem Gott sagt, es gehört dir. Du kannst es dir nicht erwerben, nicht verdienen, auch nicht durch Frömmigkeit, sondern Gott sagt, weißt du, das ist etwas, das gehört dir. Das ist ein Gut aus meinem Himmelreich und du bist ein Bürger des Himmelreichs und dieses Recht gehört dir. Und viele andere Dinge, Zusprüche, die Gott für dich hat, in der Situation, in der du gerade bist. Freiheit hat Gott, Freiheit von Ängsten, Lösung für Probleme. Das sind Dinge, die in dieser Himmelswelt, die da sind für uns. Die wir uns nicht erst erwerben müssen, sondern die sind jetzt schon da. Wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Sie existieren. Und mit diesem dürfen wir rechnen und diese dürfen wir uns aneignen. Und im Hebräer lesen wir über viele Glaubenshelden. Ja, da werden verschiedene Namen aus der Bibel genannt, auch aus dem Alten Testament. Und wir sehen an ihrem Leben, wie sie Dinge, die sie geglaubt haben, die sie noch nicht gesehen haben, wie sie sie erlebt haben. Und von den Glaubenshelden heißt es in Hebräer 11, Verse 13 bis 16, hier steht, diese alle, und das spricht jetzt von Glaubenshelden, sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde, ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das ist so stark. Die Bibel sagt, zum einen sagt sie, wir sind Fremde auf der Welt, auf dieser Erde. Und vielleicht denkst du, naja, ich bin doch hier geboren, eigentlich fühle ich mich hier vertraut. Aber vielleicht kennt der ein oder andere von euch schon diesen Unterschied, dass ihr merkt, als ihr zu Jesus gekommen seid, da ist was neu geworden in euch. Und manchmal fühlen wir uns wirklich wie so Außerirdische. Kennt ihr das? Dass wenn man von Jesus erzählt und Menschen, die Jesus nicht haben, die schütteln den Kopf und denken, irgendwie bist du abgefahren, das verstehe ich nicht. Und du fühlst dich irgendwie vielleicht ausgeschlossen oder du denkst wirklich, ich fühle mich wie ein Fremder hier. Kennt ihr das? Ja? Weil da ist was von Gott in dir, was dich neu gemacht hat, was uns neu gemacht hat und was uns verbunden hat zu einem neuen Volk. Wir haben eine neue Identität. Etwas, was uns vereint im Geist. Von oben gezeugt. Ja? Eine neue Genetik. Eine geistliche neue Genetik. Und wir fühlen uns manchmal fremd. Und die Bibel bestätigt das. Und die sagt, weißt du, auf der Welt, auf dieser Erde, bist du wie ein Fremder. Du bist nicht von dieser Welt. Und wenn wir einen Besuch im Ausland machen, dann kennen wir uns nicht aus, wir fühlen uns vielleicht auch fremd, vielleicht sprechen wir die Sprache nicht so. Und dann gelten für uns auch nicht die Rechte, die für einen Einheimischen gelten. Ja, wir sind zu Besuch da. Und Gott sagt, für dich gelten auch nicht die Maßstäbe der Welt. Du bist ein Besucher, ja, vielleicht sozusagen auf der Welt. Du bist ein Fremder, weil für dich gelten die himmlischen Rechte. Du gehörst zu diesem neuen Volk. Das ist wir haben eine neue Genetik, ja, etwas, was von Gott ist und mit dem wir rechnen dürfen. Himmlische Dinge. Und für uns gelten nicht dieselben Rechte oder dieselben Dinge, die die Welt uns vorgibt. Wir sind auf der Erde fremd und einheimisch bei Gott. Viel besser. Einheimisch bei Gott. Wir dürfen denken, wie Gott denkt. Wir dürfen mit Gott rechnen. Wir dürfen die Dinge aus seinem Himmelreich für uns beziehen, die uns gehören, die er für uns hat. Und hier steht, dass sie ein Vaterland suchen, haben wir gelesen. Ja, und das ist für uns so zu wissen, wir sind hier auf dieser Welt, auf dieser Erde, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und wir strecken uns aus nach diesem himmlischen Reich, was nicht erst dann auf uns wartet, wenn wir gestorben sind und im Himmel sind, sondern was jetzt, wenn du Jesus hast, schon in dir ist. Und du kannst die Dinge dieses Himmelreichs jetzt für dich beziehen und in Anspruch nehmen. Und das Wort Bürgerrecht, was wir hier gelesen haben, wir sind ohne Bürgerrecht auf der Erde. Hört sich krass an, oder? Ohne Bürgerrecht sind wir auf der Erde. Und dieses Wort Bürgerrecht wird in der Bibel erklärt, das heißt Fremdling, Nichtbürger, einer, der sich vorübergehend bei einem anderen Volk aufhält. Gott sagt, wir, die wir zu ihm gehören, wir halten uns vorübergehend unter einem anderen Volk auf, weil wir sind ein neues Volk. Nicht, weil wir besser sind, überhaupt nicht. Einfach nur, weil wir zu Gott gehören und von oben gezeugt sind und sein Geist in uns wohnt. Wir sind vorübergehend hier und unsere Heimat ist im Himmel, ist der Himmel, der jetzt schon mit uns hier auf der Erde ist, weil er in uns lebt. Und du hast Zugang zu den himmlischen Dingen, die von Gott kommen und die von Gott sind. Und nicht erst dann, wenn wir im Himmel sind. Und dazu gehört zum Beispiel Heilung, dazu gehört Freiheit, dazu gehört Errettung, all die Segnungen, all die Versprechen in Gottes Wort, seine Verheißungen gehören dazu. Die sind jetzt für uns existent. Die existieren, auch wenn wir sie nicht sehen. Und weiter wird dieses Wort beschrieben, dieses Bürgerrecht, das fand ich auch eine starke Definition. Da heißt es, weil wir nur vorübergehend bei einem anderen Volk uns aufhalten, sind wir deshalb nicht in dieses integriert und haben nicht dieselben Rechte. Gott sagt, wenn du zu ihm gehörst, wenn wir zu ihm gehören, sind wir nicht in die Welt integriert. Wir sind nicht integriert. Was heißt dieses Integriertsein? Das heißt, dieses Wort gleichförmig, syschematizo, heißt zusammengehen, einem Muster nach zusammenpassen. Ja, die Welt gibt ein Muster vor, stell dir eine Form vor, ja, wenn man in einem Bild denkt. Die Welt gibt ein Muster vor. Und Gott sagt, du bist anders. Du bist nicht wie dieses Muster der Welt. Du bist anders. Für dich gelten himmlische Rechte. Du darfst dich auf das beziehen, was bei mir ist. Und die Bibel sagt in Römer 12,2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und dieses gleichförmig dieser Welt, die Bibel sagt, sei nicht gleichförmig dieser Welt. Gleichförmig bedeutet, das gleiche Muster haben. Ja, die Welt gibt ein Muster vor, aber wir passen nicht in dieses Muster rein. Weil die Bibel sagt, du bist nicht von dieser Welt. Deine Gedanken sollen sich nicht dem Muster der Welt anpassen. Unser Handeln, unser Sein, unser Fühlen, unser Erwarten passt nicht in dieses Muster von der Welt. Die Bibel sagt, sei nicht gleichförmig dieser Welt. Rechne nicht nur mit dem Menschenmöglichen. Pass dich nicht dem an, was die Welt dir sagt. Pass dich nicht dem an, was Menschen dir sagen, die Gott nicht kennen. Gott sagt, du passt nicht in dieses Muster. Hier steht, sei nicht gleichförmig. Versuch nicht in dieses Muster der Welt zu passen, sondern rechne mit Gott. Für uns gilt, die wir zu Jesus gehören, wir rechnen mit Gott. Wir rechnen mit Gott und wir glauben, dass er unmögliche Dinge, für uns unmögliche Dinge möglich macht. Wir sind nicht integriert in die Welt, bedeutet, wir sind nicht eins mit dieser Welt. Wir haben uns nicht eins gemacht mit dieser Welt. Und die Frage ist, mit was machst du dich eins? Wem schenkst du Glauben? Oder wem schenke ich Glauben? Auf was setze ich meine Hoffnung? Auf das, was mir ein Umstand sagt? Was meine Situation mir sagt, wo Menschen vielleicht gesagt haben, das ist unmöglich, das wirst du nie schaffen, das wird für dich nie erreichbar sein, du wirst immer so bleiben, wie du jetzt bist oder keine Ahnung, andere Dinge. Nein, sondern ich mache mich eins mit dem, was Gott über mich sagt, mit seinen Gedanken und mit dem, was möglich ist, weil er Gott ist und für ihn keine Dinge unmöglich sind. Und so dürfen wir unsere Hoffnung auf das Unsichtbare setzen und nicht nur auf das Sichtbare und wirklich erwarten, dass Gott Dinge für uns bereithält. Ich stelle mir das gestern Abend, habe ich gedacht, ich stelle mir das vor wie so ein himmlisches Regal und es ist voll mit allem, was du brauchst. Da fehlt nichts. Und Gott sagt, hier, das ist für dich, bedien dich. Du bist ein Bürger in meinem Himmelreich und für dich gelten diese himmlischen Güter. Nimm sie dir. Ja? Greif sie dir aus dem Regal, nimm dir das, was du brauchst. Gott sagt, es gehört dir, es ist für dich. Und das ist eine Sache, die sehr zu mir gesprochen hat, da dürfen wir aktiv werden. Dass wir nicht passiv bleiben, dass wir nicht sagen, oh, ich bleibe in meiner Situation, Gott, hilf mir, mach du mal. Gott ist wirklich derjenige, der macht und der tut und der uns seine Gnade schenkt. Aber Gott gibt uns auch Dinge in die Hand, die wir brauchen für Situationen. Und wir sind gefragt, die zu nehmen. Wenn dieses himmlische Regal vor dir steht, dann bist du gefragt zu sagen, ich nehme mir das, was Gott für mich hat. Er ist der, der dich beschenkt und du bist der, der es annimmt. Und da dürfen wir aktiv werden. Und dieses Aktivwerden finden wir in einem Bibelvers in Matthäus 11, Vers 12. Matthäus 11, Vers 12 steht, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Und diesen Bibelvers habe ich lange nicht so verstanden und man denkt so, wie passt das so in unser christliches Denken rein, dass man dem Himmelreich Gewalt antut? Aber so wie ich es verstehe, ist es so gemeint, dass Gott sagt, hier ist das Himmelreich. Hier ist alles, was du brauchst. Hier gibt es himmlische Güter. Du bist ein Bürger in diesem Himmelreich. Und Gott sagt, stell dir dieses Regal vor, reiß die Dinge an dich. Nimm sie dir, lass sie nicht in diesem Regal verkommen. Ja? Zum Glück gibt es kein Verfallsdatum bei Gott. Wir dürfen immer wieder kommen und wenn wir was verpasst haben, dürfen wir kommen und uns nehmen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das in uns wecken will, einen Eifer danach zu sagen, ich nehme die Dinge, die mir von Gott geschenkt sind, ich nehme sie mir. Und ich lasse sie nicht los, ich reiße es an mich. Die Bibel sagt, reiß es an dich, nimm es dir. Was du brauchst, ob es Heilung ist, ob es ein Zuspruch ist für deine Situation. Keine Ahnung, wo deine Herausforderungen sind. Die Bibel sagt, reiß es an dich. Halt es fest. Lass es nicht los. Hab einen Eifer dafür, die Dinge, die dir von Gott geschenkt sind, festzuhalten. Zu sagen, das gehört mir, das ist meins. Und wir wissen, dass wir sie nicht gegen Menschen verteidigen. Dass es nicht geht, dass wir sagen, das ist meins, nicht deins. Unser Kampf ist nicht menschlicher Natur, sondern wir verteidigen diese Dinge gegen den Feind, gegen den Teufel, der gar kein Anrecht hat auf das, was dir gehört. Der aber versucht, durch Lügen uns weiß zu machen, das gehört nicht dir, lass es im Regal stehen. Lass es in dem himmlischen Regal stehen, das gehört nicht dir. Und Gott sagt, nein, reiß die Dinge an dich, verteidige sie, halte sie fest. Und wenn der Feind kommt mit Lügen, dass du sagst, nein, das sind Dinge, die gehören mir. Ich bin ein Bürger des Himmelreichs, ich habe die Rechte, mir aus dem Himmel diese Güter zu nehmen, von denen Gott dir sagt, ich habe sie dir gegeben, die sind für dich, die gehören dir, halt sie fest. Und da dürfen wir aktiv sein und da sind wir wirklich gefordert zu sagen, ich nehme mir das, was von Gott geschenkt ist und ich halte es fest. Und ich stehe nicht hier vorne, weil mir das immer gelingt, überhaupt nicht, sondern weil ich festgestellt habe, ups, ja, ich habe manchmal einen Eifer für Dinge, wo Gott sagt, du, lass das los. Und für die Dinge, für die ich eifern soll, nämlich geistliche Dinge festzuhalten, da mangelt es manchmal bei mir. Ich habe gedacht, das ist irgendwie verschoben, das muss mal in die richtige Ordnung kommen. Ich möchte für die Dinge eifern, die mir von Gott gegeben sind, die mir gehören. Und Gott, ich glaube, dass der Heilige Geist uns motivieren will und diesen Eifer in uns wecken will, zu sagen, das nehme ich mir und das lasse ich nicht los. Und ich habe mich gefragt, was ist das, was uns hindert manchmal, diese Dinge aus dem Himmelreich, die ja schon da sind. Wir müssen ja nicht warten, bis sie kommen. Die sind da. Was hindert uns, die festzuhalten? Was hindert mich, das zu nehmen? Und ich habe bei mir festgestellt, auch eine gewisse Faulheit, eine Bequemlichkeit oder manchmal einfach auch keine Lust haben, mich einem Widerstand zu stellen. Kennt ihr so? Ich habe das entlarvt, einen Gedanken. Und zwar habe ich gedacht, oh Mensch, die ganze Zeit hat man zu tun, man arbeitet den ganzen Tag. Wenn ich dann vor Gott bin, dann möchte ich einfach nur entspannen, ich möchte empfangen. Und das an sich ist nicht falsch, weil wir sollen vor Gott kommen, wir sollen nicht leisten. Das ist gar nicht das, was Gott für uns hat und wir dürfen empfangen. Trotzdem heißt es nicht, dass wir passiv sind. Sondern Gott sagt, ja genau, das ist richtig, du darfst bei mir empfangen, aber dann nimm dir auch das, was ich für dich habe. Und da dürfen wir aktiv sein. Ja, da ist es an uns gestellt zu sagen, ich bleibe nicht passiv und träge und sage, ach Gott, mach alles. Gott macht es in der Tat, indem er es dir gibt. Und die Frage ist an dich, nimmst du es dir? Hältst du es fest? Stellst du dich auf deine Verheißung, bis sie ins Sichtbare kommt? Gott kann nicht lügen und das, was er verspricht, hält er. Das, was Gott verspricht, hält er. Und seine Verheißungen sind seine Versprechen aus seinem Wort an uns. Und die gehören uns, die sind da. Und es erweckt in mir schon einen Eifer, wo ich denke, oh, ich möchte doch das nicht verpassen, was doch da ist. Es geht nicht darum, ich muss es mir erwerben, sondern das ist schon da. Ich will es nicht verpassen. Und ich will das festhalten. Und da geht es nicht um Leisten. Und die Bibel spricht von einem Kampf, den wir kämpfen. Und das ist der Glaubenskampf. Und in diesem Kampf geht es nicht darum, dass wir den Teufel besiegen müssen, weil er zum Glück schon besiegt ist. Sondern den einzigen Kampf, den wir kämpfen, er heißt Glaubenskampf. Und er besteht darin, das, was Gott dir bereits gegeben hat, was Gott bereits für dich errungen hat, festzuhalten und zu glauben. Das ist unser Kampf. Zu sagen, ich glaube, auch wenn das Sichtbare mir was anderes sagt. Ich halte fest, auch wenn der Teufel mich belügt. Das ist unser Kampf, zu sagen, ich muss es nicht erwerben, ich muss den Teufel nicht besiegen, sondern ich darf das, was mir schon gegeben worden ist von Gott, festhalten. Darin besteht unser Aktivsein. Ich nehme das, was Gott mir schon gegeben hat. Ich glaube das. Darin, das ist angefochten, unser Glaube. Und da dürfen wir festhalten. Und ich habe gedacht, um etwas zu verteidigen, was mir gehört, muss ich ja wissen, was mir gehört. Stimmt's? Wie kannst du was verteidigen, von dem du nicht weißt, dass es dir gehört? Wie kannst du ein Land erobern? Wie kannst du etwas erobern, von dem du nicht weißt, dass du einen Anspruch drauf hast? Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, weil da stehen alle Versprechen drin, für jede Lebenssituation. Da steht drin, was dir gehört. Und um zu verteidigen, was dir gehört, musst du das Wort kennen. Darfst du das Wort kennen? Und dann habe ich gedacht, die Bibel spricht ja ganz oft von Land erobern und Landeinnahme, vom verheißenen Land. Schon mal gehört? Das verheißene Land. Und es ist nicht nur etwas, was im Alten Testament gilt, sondern das ist etwas, was auch für uns etwas bedeutet. Und das verheißene Land, wenn man das mal von dieser frommen Sprache runterbricht, was heißt das? Wir haben gesagt, Verheißung ist ein Versprechen Gottes. Und wenn es darum geht, ein verheißenes Land zu erobern, dann bedeutet das, etwas in Besitz zu nehmen, was Gott dir schon versprochen hat. Ja? Bleiben mal bei dem Beispiel Heilung. Gott hat dir Heilung versprochen. Du sagst, und das nehme ich in Besitz. Das nehme ich. Okay, das meint die Bibel, wenn sie vom verheißenen Land spricht, das zu erobern. Und um etwas zu erobern und in Besitz zu nehmen, musst du wissen, dass es dir gehört, dass du Anspruch hast darauf. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das? Haben wir, oder eigentlich habe ich mich nicht gefragt, denn es kam ein Vers, während ich es vorbereitet habe, kam ein Vers in meine Gedanken. Und zwar könnten wir uns ja fragen, wie ist es denn? Gehört mir ein verheißenes Land erst dann, wenn ich es in Besitz genommen habe? Oder gehört es mir schon vorher? Und der Vers, der in meine Gedanken kam, war, vielleicht nochmal vorweg zur Erklärung, wir lesen im Alten Testament ganz viel über Kriege und Kämpfe zwischen dem Volk Gottes und anderen Nationen. Und mehrmals in der Bibel, ich habe es mir mehrmals angestrichen, mehrmals spricht Gott zu seinem Volk, in deine Hand habe ich deinen Feind gegeben. Und während ich mich vorbereitet habe, kam dieser Vers, in deine Hand habe ich deinen Feind gegeben. Und mir ist eins aufgefallen. Er spricht hier von etwas, was schon geschehen ist. Er hat nicht gesagt, wenn du hingehst, werde ich deinen Feind in deine Hand geben. Sondern Gott sagt, bevor du hingehst, ich habe den Feind in deine Hand gegeben. Und das möchte ich gerne mit euch lesen in Richter 7, Vers 9. Das ist ein Zuspruch Gottes vor dem sichtbaren Sieg. Der Sieg ist da, die himmlischen Güter sind da, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Es ist etwas, was zu dir kommt in Form von Gottes Wort, bevor es sichtbar ist. Gott spricht dir einen Sieg zu, auch den du noch nicht siehst, aber Gott sagt, der ist schon da. Und wir sehen das bei am Beispiel von dem Kampf, den Gideon gegen die Midianiter führt, seinen Sieg über die Midianiter in Richter 7, Richter Kapitel 7, Vers 9. Hier steht, und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm, zu Gideon, mach dich auf, geh in das Heerlager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Hat der Herr jetzt den Feind erst in Gideons Hand gegeben, als er hingegangen ist? Nein, er hat es ihm vorher in die Hand gegeben. Und das finde ich so stark und das dürfen wir wissen. Wir müssen nicht warten, bis etwas im Sichtbaren ist, um zu sagen, oh, jetzt habe ich den Sieg. Sondern Gott sagt, in der Situation, in der du heute stehst, den Sieg habe ich dir schon gegeben. Du siehst es noch nicht, aber der Sieg ist da. Und Gott hat dem Gideon gesagt, in deine Hand habe ich deinen Feind gegeben und jetzt geh hin. Nicht erst, wenn du hingehst, dann gebe ich dir den Feind in deine Hand. Ich habe ihn in deine Hand gegeben und jetzt geh hin. Hat mich so motiviert, das ist nicht etwas, wo er von etwas Zukünftigem spricht, sondern sagt, es ist schon geschehen und wir dürfen uns auf das Wort Gottes hin bewegen. In dem Wissen, es gehört mir schon. Die Versprechungen Gottes für dein Leben, die Zusagen Gottes für dein Leben, gelten nicht erst dann, wenn du sie siehst, dass du sagst, jetzt habe ich es, weil es sichtbar ist. Sondern Gott sagt, es gehört dir jetzt schon. Es gehört dir schon, bevor es sichtbar ist. Und da ist die Frage an uns gestellt, was machen wir mit dem, was uns gegeben worden ist? Dieses himmlische Regal, reißen wir die Dinge an uns, weil Gott sagt, das gehört dir schon, nimmst du das, hältst du das fest? Und das dürfen wir im Glauben annehmen und da dürfen wir aktiv sein. Und das ist dieser Kampf, den wir kämpfen, zu sagen, ich glaube und ich halte fest, weil Gott es gesagt hat. Nicht ein Mensch, der vielleicht seine Meinung ändern kann. Gott hat es mir versprochen. Und wisst ihr, für mich ist es irgendwie so, wo ich denke, Mensch, die Dinge Gottes, diese himmlischen Güter sind für uns da. Die gehören uns. Gott sagt, es gehört dir jetzt schon. Du siehst es noch nicht, aber es gehört dir schon. Heilung gehört dir, Befreiung gehört dir, Furchtlosigkeit gehört dir. Ja, es gehört dir, auch wenn du es noch nicht siehst. Und wir dürfen uns diese Dinger zu eigen machen, uns verbinden damit, vereinigen damit. Und ich habe an Kleinkinder gedacht. Was sind die ersten Worte von einem Kleinkind? Was spricht ein Kleinkind? Die ersten Worte, die ein Kleinkind sagt? Mama und Papa. Ich glaube, das sind wahrscheinlich meistens die ersten Worte, aber dicht gefolgt sind ganz oft, wenn man Kinder beobachtet, kleine Kinder schon, meiner, mir, gehört mir, meins. Habt ihr es mal beobachtet? Ein kleines Kind weiß ganz genau, was ihm gehört und es weiß es sehr wohl zu verteidigen. Auch gegen Größere. Ob es dem Kind dabei gehört oder nicht. Kinder verteidigen auch Dinge, die ihnen nicht gehören. Aber ein Kind weiß sehr wohl, Dinge an sich zu reißen, stimmt's? Zu verteidigen. Und ich habe gedacht, was geistliche Dinge angeht und was Verheißung angeht, dürfen wir sein wie so ein Kleinkind. Gott hat es gesagt, er hat gesagt, reiß es an dich. Und da darfst du sagen, meins, meiner, mir, es gehört mir und ich halte es fest. In dem Wissen, dass du es nicht deine Mitmenschen wegziehst. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern in dem Wissen, dass du es vor dem Teufel verteidigst, der dich berauben möchte. Und wir wollen uns nicht berauben lassen. Und da dürfen wir sein wie dieses Kind. Es gehört mir und ich halte es fest. Oder wie ein Hund. Kennt ihr das, wenn ein Hund so eine Beute hat und sich da so reinbeißt und es nicht loslässt, die Beute, auch wenn du das versuchst, aus seinem Maul zu ziehen. Er hält es so lange fest, er verteidigt es. Ich habe gedacht, da dürfen wir wie so ein reißender Hund sein. Ich halte die Verheißung fest. Und wenn die Lügen kommen, ich halte fest und ich lasse das nicht los. Und Gott sagt, in diesem Fall, was geistliche Verheißung angeht, was seine Versprechen angeht, dürfen wir sein wie ein Kleinkind, meins, und wie dieser Hund, der sagt, nein, ich lasse es nicht. Ich lasse es nicht. Und Gott möchte diesen Eifer in uns wecken. Gott spricht wirklich von einem Eifer. Seine Worte. Und wenn ich mir vorstelle, es geht ja nicht darum, dass ich mir das erst erkämpfen muss, sondern wenn ich mir vorstelle, die Dinge sind ja da von Gott. Oh, ich will sie nicht verpassen. Ich will sie nicht verpassen. Und dieser Sieg und die Verheißung gehört dir, bevor du es siehst, bevor es ins Sichtbare ist. Hol sie dir, dass du es ergreifst. Und dabei dürfen wir immer individuell uns von Gott führen lassen. Gott hat dieselben Verheißungen für uns alle, aber er führt dich in deiner Glaubensherausforderung oder in deiner Glaubenssituation individuell. Du wirst andere Schritte gehen vielleicht als ich, aber wir haben dasselbe Versprechen. Und da dürfen wir auch das Wort nie losgelöst von Jesus betrachten, sondern hören, welche Schritte weist er mich jetzt zu gehen? Was ist für mich der Weg, diese Verheißung ins Sichtbare zu holen? Eins haben wir gleich, das gehört uns. Und lasst uns da in Verbindung mit Gott sein und hören, wie führt er mich den nächsten Schritt? Dass es ins Sichtbare kommt, dass wir es ergreifen. Und was wichtig ist, Gideon hatte diesen Sieg von Gott vorher bekommen, aber er musste hingehen, um es zu erlangen. Stimmt's? Wenn er stehen geblieben wäre, dann hätte er zwar diese Verheißung gehabt, Gott hat gesagt, ich habe den Feind in deine Hand gegeben, aber wenn er nichts gemacht hätte, hätte er diesen Sieg nicht erlebt. Aber er ist hingegangen und so dürfen auch wir auf das, was Gott uns den nächsten Schritt weist, hingehen. In dem Wissen, ich habe die Verheißung, ich habe das Versprechen und ich darf mich daraufhin bewegen. Gideon hat es gemacht und daraufhin lesen wir in Richter 7, Vers 22. Gott hat den Feind in seine Hand gegeben und hat gesagt, und jetzt geh ins Heerlager. Und den Sieg hat er nur erlebt, weil er auch ins Heerlager gegangen ist. Auch wenn er die Verheißung vorher hatte. Richter Kapitel 7, Vers 22. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen des anderen, und zwar im ganzen Heerlager. Das war das, was Gideon erlebt hat. Und was sehen wir da? Dass Gott derjenige ist, der die Verheißung schenkt, und er derjenige ist, der es sogar noch ausführt. Trotzdem musste Gideon hingehen, um es zu erleben. Gott ist derjenige, der dir den Sieg schenkt. Ja, die haben sich gegenseitig fertig gemacht. Das hat Gott, Gott hat es bewirkt. Er hat diesen Sieg dem Gideon gegeben. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte, die daran interessiert sind, uns zu belügen und uns fernzuhalten von dem, was dir jetzt schon gehört. Nicht, was dir gehören wird, sondern was dir schon gehört. Und wichtig ist, dass das, was er uns gegeben hat, dass wir uns daraufhin bewegen. Und ich habe mir vorgestellt, es ist vielleicht eher ein Beispiel für die Frauen. Ich habe danach noch eins für die Männer. Stell dir vor, du kriegst ein unfassbar wertvolles Schmuckstück in deine Hand gelegt. Was machst du damit? Du kannst es anziehen, du kannst es tragen, du kannst Freude haben daran. Ja, es schmückt dich. Oder du kannst es in deine Hand kriegen, fallen lassen und weitergehen. Wer würde das machen? Du würdest sagen, Mensch, dieses kostbare Stück auf dem Boden, was machst du da? Es gehört doch dir. Und so ist es mit den Verheißungen Gottes. Sie sind in unsere Hand gegeben. Und die Frage ist an uns, was machen wir? Sind wir wie Gideon, die hingehen auf das Wort des Herrn oder lassen wir das fallen? Und da sollen wir nicht passiv sein, sondern das nehmen, was uns gegeben ist. Oder für einen Mann, vielleicht sind für euch irgendwie eher Autos interessant oder irgendwelche anderen Dinge. Und ich stelle mir vor, jemand gibt euch einen Gutschein über einen unfassbar hohen Betrag, euch das zu kaufen, was, ja, vielleicht ein Auto oder Motorrad oder ich weiß nicht, was ihr cool findet. Und ihr denkt, Gutschein, und lasst den fallen. Da würdet ihr denken, was für ein Wert in diesem Gutschein. Und Gott sagt, das, was ich dir gegeben habe, wie ein Gutschein, geh und löse ihn ein. Aber der Wert ist nicht erst dann, wenn du es einlöst, sondern du hast diesen Wert schon in der Hand. Gott hat dir das Versprechen gegeben, wie ein Gutschein. Und er sagt, jetzt geh hin und löse ihn ein. Wie der Gideon. Er hat den Feind in seine Hand gegeben, aber er musste hingehen, um das zu erlangen. Und Gott sagt, ich habe dir Verheißungen gegeben. Die sind noch nicht sichtbar. Bei einem Gutschein, du willst dir was Schönes davon kaufen, siehst du auch noch nicht das, was du kaufen willst, sondern erst, wenn du den Gutschein einlöst. Aber du hast ihn schon. Du hast diesen Wert schon. Gott sagt, löst es ein, reiß es an dich, halte fest, bis es ins Sichtbare kommt. Da dürfen wir eifern. In dem Wissen, es gehört dir jetzt schon. Und wisst ihr, was wir auch wissen dürfen, ist, dass auf uns ja wirklich diese Belohnung wartet, wenn die Bibel sagt, glauben und ausharren. Was meint ausharren? Ausharren heißt festhalten. Ich halte an dem Versprechen Gottes fest, bis ich es sehe. Aber ich habe die Verheißung schon. Ich habe es schon. Ich sehe es nicht, aber ich habe es schon. Der Sieg gehört schon mir. Und im Hebräer 6, Vers 11, wer es möchte, kann es auch aufschlagen. Es sind ein paar Verse, die ich mit euch lesen möchte. Hebräer 6, Vers 11 steht, was auf dich wartet, wenn du ausharrst, wenn du das nimmst, was Gott für dich hat, wenn du festhältst, wenn du den Gutschein einlöst. Hebräer 6, 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Hier muss ich einen kurzen Stopp machen, weil hier sind so viele Dinge drin. Hier steht einmal Eifer. Gott selber sagt, hab einen Eifer für die Dinge Gottes. Und da dürfen wir das haben. Ach, wie schade ist es, wenn wir wie dieses Schmuckstück oder diesen Gutschein einfach verfallen lassen. Es gibt ja kein Verfallsdatum bei Gott, aber wir müssen uns die Dinge nicht erlangen, sondern die sind schon da und wir dürfen Eifer haben zu sagen, das, was mir jetzt schon gehört, mir gehört wie dem Gideon, jetzt schon der Sieg, ich halte es fest und bis es ins Sichtbare kommt. Hier steht Gewissheit der Hoffnung, finde ich auch stark. Da heißt es nicht, eventuell könnte es eintreten, es heißt gewiss. Die Hoffnung, die für dich da ist, für jede Situation, Gott sagt, sie ist gewiss. Ich habe es dir zugesagt, gewiss, und du darfst einen Eifer haben, um diese Gewissheit, das festzuhalten. Und dann heißt es, durch Glauben und Ausharren, festhalten, die Verheißung erben. Was heißt das? Sehen, dass das Versprechen sichtbar wird. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Jetzt Achtung. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, wer sind die Erben der Verheißung? Sind wir? Wir erben das Versprechen und er hat uns, den Erben, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses, was heißt das? Dass er das, was er sich vorgenommen hat, für uns nicht verändern wird. Noch viel deutlicher beweisen wollte. Gott hätte ja auch sagen können, ich bin Gott, ich kann nicht lügen und das, was ich dir sage, stimmt, das reicht. Gott kennt uns und Gott kennt auch unseren Zweifel und unseren kleinen Glauben. Was macht Gott hier? Es ist so krass. Gott sagt, ich will es dir beweisen, dass mein Wort stimmt. Und hier heißt es, weil er es uns beweisen wollte, hat er sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Gott selbst, hier heißt es, er konnte bei keinem Höheren schwören. Sein Name ist über allen Namen und er sagt, mit meinem Namen habe ich mich mit einem Eid verbürgt, dass das, was ich dir sage, durch mein Wort stimmt, zuverlässig ist, gewiss ist und auf jeden Fall so geschieht, wie ich es sage. Gott hat seinen eigenen Namen. Für mich ist das wie das Wort Gottes, was er nochmal unterschrieben hat, Jesus. Weil wir wissen, die Bibel sagt, Jesus ist das Wort. Wenn wir das Wort lesen, die Bibel, dann wissen wir, das ist Jesus. Ja, sein Name ist das Wort. Und es ist wie wenn er seinen Namen unter das Wort geschrieben hat, ich unterschreibe es nochmal. Und ich habe mich mit einem Eid verbürgt. Es gilt, es ist ein gültiges Dokument. Mensch, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Es ist ein gültiges Dokument mit diesen himmlischen Gütern, die er für uns hat, die uns jetzt schon gehören. Er hat gesagt, ich habe mich verbürgt, weil ich es dir beweisen will. Wahnsinn, dass Gott das macht, dass er es nicht nur schreibt, dass er sagt, ich verbürge mich dafür. Es ist mein Wort, reiß diese Dinge an dich, sie gehören dich, sie gehören dir. Nimm's und halte das fest. Und ich habe gedacht, wenn dir jemand eine Vollmacht ausstellt, von einem Konto Geld abzuheben und er unterschreibt, hiermit erlaube ich der Person sowieso, Geld von meinem Konto abzuheben und unterschreibt, dann weißt du, diese Vollmacht ist gültig. In diesem Namen habe ich die Autorität und das Recht, zum Konto zu gehen und Geld abzuheben. Stimmt's? Das ist was du glaubst. Das ist unterschrieben, das ist besiegelt. Wie viel mehr? Gott hat sein Wort besiegelt, hat sich mit einem Eid verbürgt, er hat es unterschrieben. Das ist ein gültiges Dokument. Und wir sind autorisiert, weil er sagt, du bist ein Bürger des Himmelreichs, für dich gelten genau diese Rechte. Du darfst das einlösen. Oder wenn du auf der Arbeit bist und du machst einen Vertrag mit deinem Arbeitgeber und ihr vereinbart ein Gehalt, er unterschreibt, du unterschreibst, dann weißt du eins, am Ende des Monats kriegst du dieses Geld, steht dir zu. Selbst wenn ein Büro oder ein Arbeitgeber bankrott gehen würde, hättest du Anspruch auf dieses, dann gelten vielleicht andere Rechte, Rechtsprechung, wie auch immer, du hast auf jeden Fall Anspruch auf dieses Geld. Ja? Und so haben wir Anspruch und das müssen wir wissen, wenn wir etwas verteidigen sollen, was uns gehört, müssen wir wissen, was uns gehört. Und Gott sagt, alles, was in meinem Wort steht, jede einzelne Zusage gilt für dich. Es ist ein unterschriebenes, von Jesus unterschriebenes, von ihm mit einem Eid verbürgtes Dokument, ein gültiges Dokument für uns. Wem können wir mehr glauben als Gott? Das ist der Wahnsinn, dass Gott das macht. Ich finde es ein Hammer. Ich finde es so stark. Und Gott hat eine Leidenschaft für das, was er uns sagt. Und er spricht hier wirklich von einem Eifer. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, wir wissen, es gibt diese zwei Welten. Es gibt das Sichtbare, es gibt das Unsichtbare. Aber Gott möchte es uns mehr in Erinnerung rufen und möchte uns mehr da reinversetzen, zu sagen, rechne mit dem, was bei Menschen unmöglich ist, aber bei mir ist es möglich. Warum? Weil du ein Bürger des Himmelreichs bist. Weil für dich himmlische Rechte gelten. Und diese Güter aus dem Himmel, die gehören dir. Gott sagt, der Sieg ist jetzt schon dein. Wie beim Gideon, ich habe es in deine Hand gegeben. Du geh hin auf das Wort des Herrn, wie der Gideon. Er musste hingehen, um das zu erlangen. Aber auch da hat er gesehen, dass Gott es tut. Lasst uns diese Dinge, die in diesem himmlischen Regal sind, nicht als Ausstellungsstück betrachten, sondern an uns reißen und festhalten, Eifer darum haben und zu sagen, hier stehe ich, ich halte das fest und ich verteidige das gegen den Feind, gegen Lügen. Ich halte das fest, weil ich Gott glaube, der nicht lügen kann und der sich mit einem Eid für sein Wort verbürgt hat. Und ich danke dir, Jesus, dass Heiliger Geist, ich danke dir einfach für das, was auf deinem Herzen ist. was wir Menschen nicht bewirken können, aber was du durch deinen Geist in uns machst. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Eifer in uns wächst, dass es hervorkommt und aufsteht in uns. Ich spreche das aus über uns, dass das hervorkommen soll, dieser Eifer um die Dinge Gottes, dass wir festhalten, dass wir erkennen, was uns gegeben ist, dass wir sehen, was uns geschenkt ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht lügen kannst. Ich danke dir, dass die Dinge, die du uns zusagst, dass sie Realität sind, dass sie für uns gelten. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diesen Eifer wächst in uns, geistlich zu sehen und festzuhalten. Zu wissen, die Dinge, die von dir sind, die gehören uns. Und wir halten daran fest. Ich danke dir dafür. Amen.